Deutschlandfunk.
Ihr habt ein mega nices Hobby gefunden, für das ihr wirklich brennt. Ihr seid dann immer voll im Flow. Aber ihr könnt niemandem davon erzählen, weil ihr euch für euer Hobby schämt, weil andere euer Hobby komisch finden.
Ich glaube, so das, was sich am meisten in meinem Kopf festgesetzt hat, war mein Ex-Freund, dem ich davon erzählt habe, der ziemlich überzeugt geäußert hat, dass wir bestimmt so richtig kranke Sachen machen, wo ich mir eben gedacht habe, das ist gerade nicht nur ein Angriff auf mein Hobby, das ist ein Angriff auf meine Person.
Lus Hobby entspricht nicht der Norm. Nicht Fußball, nicht Backen, aber es tut auch keinem weh. Muss sich Lu für ihr Hobby schämen?
Facts und Feelings.
Hi, ich bin Ivy Naughty. Schön, dass ihr am Start seid. Wir gucken hier auf Gefühle aus unserem Alltag, suchen, woher sie kommen und was unsere Gesellschaft damit zu tun hat und finden Lösungsansätze, wie wir mit ihnen besser klarkommen. Heute geht's um Hobbys und das Gefühl, wenn wir uns für unser Hobby schämen. Lu kennt's. Ihr liebt euer Hobby, es gibt euch voll viel, aber es ist halt nicht so ein Standardzeug. Live-Rollenspiele, Zocken, Fanfiction, so in die Richtung. Für manche eine sichere Community, für andere klassisches Side-Eye-Material. Die finden's komisch und quasi weniger wert, weil gesellschaftlich nicht so angesehen. Wie gehen wir damit um, wenn wir immer wieder Hate für das bekommen, was unsere Leidenschaft ist? Wenn es wirklich niemanden schadet, warum sind wir dann oft so hart darin, die Hobbys von anderen zu bewerten? Und für alle, die ihr Ding noch nicht gefunden haben, wie finden wir eine Freizeitbeschäftigung, die uns komplett erfüllt? Okay, ihr habt Lu und die Reaktion von ihrem Ex auf ihr Hobby ja gehört. Was denkt ihr, ist es? Keine Ahnung? Wenn wir was nicht kennen, dann gehen unsere Gedanken oft schon los und wir urteilen.
Ich schreibe Play-by-Post-Rollenspiele. Das ist quasi Geschichtenschreiben mit Freunden zusammen aus Sicht eines Charakters, den man sich davor ausgewählt hat.
Und das dann im Chat?
Genau, das im Chat. Ich kenne auch Leute, die haben das über Brief gemacht oder auf einem Schulblog habe ich es auch schon gemacht. Aber meistens ist es ein Chat, weil das ist praktischer.
Also so ein bisschen wie eine Fanfiction oder eine eigene Geschichte, wo aber jeder dran mitschreiben kann.
Genau, richtig.
Und du hast ja so ein Video gepostet, wo du auch gesagt hast, dafür willst du dich nicht mehr schämen. Warum ist dieses Hobby irgendwie ganz lange schambehaftet gewesen für dich?
Du hast schon das richtige Wort eingeschmissen, Fanfiction. Wir machen sehr viel im Fanfiction-Bereich, aber das ist halt allein schon sehr klischeebehaftet bei Leuten, die da nicht drin stecken. Es wird sehr, sehr viel darauf reduziert, dass eben teilweise auch sexuelle Inhalte geschrieben werden. Und das ist was ich überhaupt nicht leugne. Also diese Inhalte existieren. Aber man würde, glaube ich, einen sehr großen Fehler machen, wenn man diese gesamte Szene und dieses gesamte Hobby nur auf diese sexuellen Inhalte reduziert. Denn es gibt darüber hinaus noch viel mehr. Man wird aber eben schnell in diese Schublade gesteckt von, dass es jemand, der schreibt so ganz seltsame Erotikgeschichten über irgendwelche Charaktere und ist da so total fanat drin dann. Und
kannst du uns mal so ein Beispiel sagen für so eine Story? Also was ist so Kern der Story? Weil du hast ja schon gesagt, Kritik ist oft irgendwie, dass das so ein bisschen erotisch ist. Mhm. Ist es dann auch meistens so? Oder was ist, also was für eine Art von Geschichten schreibt ihr denn?
Ich habe aktuell ein Roleplay, das habe ich jetzt seit einer Woche, das spielt auf einem Reiterhof. Da ist schon auch ein bisschen Romance mit drinnen. Ja, das hat man irgendwie in fast jedem Buch und jedem Film auch. Aber da geht es in erster Linie irgendwie darum, dass sie die Schließung dieses Reiterhofs verhindern wollen. Literaturpreis gewinnst du damit vielleicht nicht, aber es ist im Prinzip so eine ganz harmlose Abenteuergeschichte mit Pferden.
Mhm. Und was denkst du, könnten Leute über dich denken, wenn du denen jetzt sagst, ich mache diese Fanfiction-artigen Rollenspiele und schreibe eben Geschichten mit anderen Leuten über Chat?
Ich glaube, also viel ist das Klischee immer, ja, das ist eine Person, die ist da irgendwie fanat in so 2, 3 fiktive Charaktere und hat aber sonst nicht so viele soziale Kontakte. Das ist jemand, der nicht so viel vor die Haustür geht. Das ist irgendwie jemand, der eventuell auch spezielle sexuelle Vorlieben hat und das darüber irgendwie auslebt. Das ist jemand, der vielleicht nicht so gut aussieht oder nicht so gepflegt ist. So, das geht, glaube ich, auch so ein bisschen in dieses typische Nerd- oder Gaming-Klischee, was ja die letzten Jahre auch sehr verbreitet war. So ein typisches Kellerkind, so ein bisschen, könnte man sagen.
Und wie würdest du dich beschreiben?
Also, ich muss ehrlich mit euch sein, vielleicht passe ich da ein ganz kleines bisschen rein.
Wäre ja wahrscheinlich auch nicht so schlimm, also ne?
Es wäre auch absolut nicht schlimm. Ich glaube, ein bisschen finde ich mich da drin schon wieder. Und ich glaube, vielleicht ist man auch nicht der Mainstream-Mensch, wenn man so ein Hobby hat. Aber ich gehe halt auch viermal die Woche zum Sport. Ich habe seit Jahren eine gut funktionierende Beziehung. Ich habe einen sehr großen Freundeskreis im echten Leben, die auch alle kein Roleplay machen und mit denen ich aber trotzdem zurechtkomme. Ja, auch ich habe meine seltsamen Fangirl-Momente auf irgendwelche fiktiven Charaktere. Das werde ich auch nicht verschweigen. Aber sie bilden nicht meinen Lebensinhalt. So.
Es geht ja wahrscheinlich auch nicht darum, irgendwie was andere denken und wer du dann wirklich bist, sondern eben um diese Vorverurteilung, oder?
Ja, also mich verletzt das halt. Mich verletzt das so unglaublich, weil das für mich einfach so Sachen sind. Für mich und auch für meine Roleplay-Partner fließen da sehr, sehr, sehr viele Ideen rein. Da fließt sehr viel Planung rein. Da fließen sehr viele Gedanken rein. Da fließt sehr viel Arbeit rein. Das ist unglaublich viel Zeit und Mühe, die man da reinsteckt. Und das hört auch nicht beim Schreiben auf. Das geht da weiter, wo man sich abends dann hinsetzt und irgendwelche Bilder auf Pinterest sucht, um dann zu sagen, okay, so sieht es ungefähr aus und das mache ich jetzt alles auf einer Collage zusammen und dann drucke ich dir die aus. Mhm. Und das geht da weiter, dass mir Leute Duftkerzen per Post geschickt haben und gesagt haben, so riecht übrigens mein Roleplay-Character. Geruchsprobe. Ist mir alles schon passiert. Hm. Und dann kommt jemand, der das nicht gesehen hat, der keine Ahnung davon hat und der sagt dir, oh, das ist bestimmt voll cringe. Da geht's bestimmt nur um Sex, oder? Und du bist so, nein, da sind noch voll viele andere Sachen drin. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe ein Bild drüber gemalt. Ich habe keine Ahnung. Ist halt verletzend.
Eine Freundin von mir spielt, seit ich sie kenne, also seit der 5. Klasse, so im Computerspiel Leben von Leuten simulieren. Hochzeit, Hausbau, Trennung, Hund adoptieren, sowas, ne? Es ist irgendwie cool zu hören, was für Geschichten die da gestaltet, aber es wäre jetzt nichts, was ich selber machen will. Also ich habe es probiert, aber als ich das Spiel aus der Packung geholt habe, ist die Hülle auf das CD-ROM-Laufwerk gefallen und es ist abgebrochen und dann habe ich es gelassen und ich bin auch nie ins Spiel reingekommen. Ich sehe aber, wie viel Energie und Herzblut die in dieses Spiel steckt. Aber es ist halt kein klassisches Hobby wie Tischtennis oder Häkeln. Und dann wirkt es erstmal fremd. Aber warum bewerten wir, was uns eigentlich nicht betrifft? Und warum wird es dabei so oft so gemein? Was sagt die Wissenschaft? Andrea Geier ist Professorin für Literaturwissenschaft und forscht zu Gender an der Uni Trier und sagt, beim Hobby haben und wie wir Hobbys bewerten, spielen mal wieder Geschlechterklischees eine Rolle. Die negativste Reaktion auf ihr Hobby hatte Luja von ihrem Ex-Freund bekommen.
Es gibt eine lange Tradition der Abwertung sogenannter weiblicher Gegenstände und Themen. Das heißt, es gibt so eine Idee davon, dass Themen, die Männer interessieren, von Bedeutung wären. Und das Interessante ist eben, was so als spezifisch weibliche Themen genannt wird. Also dass Liebe, um den man denken würde, dass das beide Geschlechter was angehe, sozusagen ein weibliches Thema ist. Das heißt, wir haben so einen Standard der Wertschätzung, vor allem Themen gibt, die als männlich gelesen werden und sozusagen alles, was mit Romantik, Liebe zu tun hat, eher so als, ja, damit schlägt man halt seine Zeit tot, aber das ist im Grunde nicht von Bedeutung.
Also männlich bewertete Hobbys werden wertvoller oder relevanter wahrgenommen als weiblich bewertete und die dann öfter geschämt. Erst recht, wenn es um Themen wie Liebe oder Romance geht.
In dieser Abwertung weiblicher Hobbys steckt natürlich ganz viel alte Rollenmodelle, Geschlechterklischees drin, die ganz klassisch verwurzelt sind in der patriarchalen Denken, dass eben Männer eine höhere Wertigkeit zuschreibt als Frauen.
Andrea Geiers Forschung hat außerdem ergeben, dass Hobbys, die außerhalb der eigenen Wohnung stattfinden, gesellschaftlich auch nochmal ernster genommen werden als Hobbys, denen wir quasi unbemerkt zu Hause nachgehen.
Ich glaube, dass diese Abwertung auch eine viel längere Tradition hat, nämlich Dinge, die man gut zu Hause nebenbei tun kann, die man gut unterbrechen kann, weil die auch gut mit einem Familienalltag Hand in Hand gehen können. Während männliche Hobbys sehr häufig eine eigene Sphäre haben, traditionell. Ne? Männer haben traditionellerweise Hobbyräume oder eine Werkstatt oder sie machen irgendwas außer Haus, was aufwendig ist, was Zeit kostet, was sozusagen Vorbereitung kostet. Und das trägt, glaube ich, mit zur Abwertung bei, weil sozusagen häusliche Sphäre immer schon traditionell sozusagen eine andere Wertigkeit hat als etwas, was man außer Haus tun kann.
Mit diesen Infos im Ohr nochmal zu Lou. Die Beziehung zu ihrem Ex-Freund mit den komischen Fantasien zu ihrem Hobby, die hat nicht lange gehalten. Mittlerweile postet Lou auf Social Media zu ihrem Hobby und dass sie sich dafür nicht mehr schämen will. Was hat ihr geholfen, zu ihrem Hobby zu stehen?
Ich habe halt gesehen, in den letzten Jahren war das viel durch Big Bang Theory und Stranger Things, dass andere Hobbys, wie zum Beispiel D&D-Spielen, also Roleplay mit Würfeln, so absolut in den Trend geraten sind, weil irgendwelche Netflix-Autoren und Autorinnen mal gesagt haben, ah, okay, das machen wir jetzt zum Hobby unserer Seriencharaktere. Und dann war es plötzlich voll cool. Und mir ist bewusst geworden, ich habe nicht die Zeit zu warten, bis irgendjemand sagt, okay, ja, das so Rollenspiele schreiben, das wird jetzt voll cool. Das baue ich jetzt in meine Netflix-Serie ein und darüber mache ich jetzt irgendwas. Sondern ich muss es entweder selber in die Hand nehmen. Und was mir auch aufgefallen ist, es gibt unglaublich viele Leute, die sagen, oh, ich hätte da voll Lust drauf oder ich habe das früher immer gemacht und ich dachte, das gibt's gar nicht mehr. Und ich musste die halt irgendwie finden. Also das war für mich dann irgendwie ganz wichtig, weil ich das Gefühl hatte, okay, wenn die Menschen nicht mehr wissen, dass es das gibt, dann werden keine neuen Menschen mehr dazukommen. Und im schlimmsten Fall stirbt diese Szene so ein bisschen aus. Dann habe ich mir gedacht, naja, es ist diese eine Sache in meinem Leben, die ich wirklich von all den vielen Dingen, die es gibt und die ich kenne, am allerliebsten mag. Warum sollte ich die verleugnen? Also das wäre einfach schade. Ich fände das auch ein bisschen gemein. Das ist wie, wenn man eine beste Freundin hat, über die man gar nicht redet. Und dann habe ich damit angefangen und ich hätte nicht mit der Welle an Feedback gerechnet, dass Menschen mir halt wirklich auch täglich geschrieben haben in der Anfangszeit. Oh, ich finde das so cool, dass du drüber redest. Ich habe mich das noch nie getraut. Und das freut mich halt total, weil die Menschen glücklich sind.
Wie wichtig ist es dir, einfach real und offen zu sein und zu sagen, das ist Teil meiner Persönlichkeit, dass ich dieses Hobby mag und wenn du das nicht gut findest, naja, dann passen wir halt nicht zusammen.
Das ist mir inzwischen sehr wichtig, denn ich glaube, kein Hobby ist so schlimm oder kann so schlimm sein, wie es wäre, unauthentisch zu sein. Und ich glaube auch, ich möchte am Ende meines Lebens auf mein Leben zurückschauen und sagen können, ich hatte die Zeit. Ich hatte eine super Zeit, das war klasse so, ich hatte Spaß, ich habe die Dinge in der wenigen Freizeit, die ich habe, machen können, die mich erfüllt haben. Und wenn ich ein Geschmack gewesen wäre, dann wäre ich nicht nur Mehl gewesen. Und das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich merke auch, seitdem ich das so mache, ziehe ich auch eher Leute an und habe Leute in meinem Umfeld, die genau dieselben Dinge mögen wie ich. Und dann fällt es gar nicht mehr auf, dass man irgendwie komisch ist.
Oder wenn man es so formulieren will, komisch, ne?
Wenn man es so formulieren will, komisch, ja. Das ist ja immer auch so eine Deutungssache.
Eigentlich ist es ja genau das, was ein Hobby soll. Uns zufriedener machen, würde ich sagen. Sich gut anfühlen, in den Flow bringen und ein Zugehörigkeitsgefühl vermitteln. Und vor allem kein Leistungsnachweis sein. So definiert die psychologische Psychotherapeutin Teresa Madani den Sinn von Hobbys. Jetzt ist es aber eben so, dass manche Hobbys breit gesellschaftlich anerkannt sind, wie in einem Fußballverein sein oder so Teamsport. Und dann gibt es eben auch Hobbys, die sind so ein bisschen außergewöhnlicher. Was ist dann? Was macht das mit uns, wenn ein Hobby nicht so in diese Norm von das machen eh alle passt?
Wenn ein Hobby nicht so in die Norm passt, dann kann das so eine Ausgrenzung oder so eine Abgrenzung hervorrufen, weil ja die Leute sich vielleicht dafür schämen oder nicht zugehörig fühlen. gerade so in jungen Jahren, wenn die jungen Erwachsenen quasi die Kernfamilie verlassen, ist die Peer Group das erste neue zentrale Bindungssystem. Und die übernimmt so Funktionen, die zuvor die Kernfamilie hatte. Also insbesondere Sicherheit geben, Zugehörigkeit. Und da zählt einfach Ähnlichkeit. Also Ähnlichkeit ist da die zentrale Währung. Das Gehirn in jungen Jahren reagiert besonders sensibel auf Ablehnung und Zugehörigkeit reguliert Stress. Und da zu einem außergewöhnlichen Hobby zu stehen, ist quasi ja schon ein Reifeprozess, den viele erst viel später durchmachen. Und ist eher die Seltenheit. Wenn jemand unser Hobby kritisiert oder als nicht normal ansieht, dann stellt das unsere Identität in Frage.
Das geht ja schon richtig tief. Wie gehen wir denn mit diesem Gefühl um? Weil wenn jemand das so in Frage stellt oder unser Umfeld das nicht annimmt und uns da ein bisschen für verurteilt, dann kommt da halt auch schnell mal so eine Scham auf dafür. Wie gehen wir mit dieser Scham um?
Also Scham entsteht ja eigentlich häufig durch so verinnerlichte Stimmen aus dem Umfeld oder aus so gesellschaftlichen Diskursen, aber auch aus so Aussagen einfach aus der Kernfamilie oder aus der Peer Group, sowas wie zum Beispiel, das ist kindisch oder das ist peinlich, das macht man in deinem Alter nicht. Und dann ist es eigentlich hilfreich zu klären, woher kommt überhaupt die Scham? Also welche Stimme höre ich da gerade? Viele Menschen finden dann schon so eine Stimme in ihrer Kernfamilie oder im Umfeld oder vielleicht auch etwas Gesellschaftliches. Dann ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, welche Funktion hat die Scham. Also Scham ist eigentlich ein Gefühl, was überhaupt nicht schaden will, sondern schützen. Ne? Und mir dann bewusst mache, dass da gar nichts Existenzielles bedroht wird, ne? Sondern dass das einfach auch eine andere Meinung sein darf, dann kann mir das schon sehr helfen. Also zu sich zu stehen.
Wie kommen wir denn in dieses Mindset, dass wir dazu auch wirklich stehen und offen sagen, das hier ist Teil meiner Personality, weil es macht mir einfach mega Spaß und das ist, was ich in meiner Freizeit machen will?
Also ein ganz einfacher Weg wäre wirklich, das einzuüben, zu dem Hobby zu stehen, wirklich Sätze auch zu üben, die man dann einfach sagen kann, ne, ganz klar und ruhig, ja, das ist mein Hobby und ich mache das auch wirklich gerne. Oder sowas wie, das muss nicht jedem gefallen, mir reicht, dass es mir gut tut. Ne. Genauso kann man auch das Gespräch beenden, indem man sowas sagt wie, ich merke, dass mir diese Bewertung von dir nicht gut tut, lass uns bitte das Thema wechseln. Was auch ein guter Umgang ist mit der Scham, ist einfach sich auch Gleichgesinnte suchen, mit denen man sich austauschen kann, die das vielleicht nachvollziehen können. Ne? Also entweder aus der Gruppe der Gleichgesinnten jetzt in Bezug auf das Hobby oder vielleicht Menschen, die das kennen von einem anderen Hobby. Und dieser Austausch kann dann schon sehr hilfreich und entlastend sein.
Bringt es auch was, das so ein bisschen umzudrehen, weil es ja schon auch ziemlich gemein ist, andere dafür zu verurteilen, dass sie was gefunden haben, was ihnen Spaß bringt oder was ihnen irgendwie die Freizeit so ein bisschen verschönert. Sowas wie die Person zum Beispiel einzuladen, da mal auch an dem Hobby teilzunehmen oder so ein bisschen intensiver, sag ich mal, so, Mann, ich find's irgendwie doof, dass du das verurteilst, weil es ist ja mein Hobby und nicht deins, so.
Ja, mit Sicherheit. Es kommt immer drauf an, ob das Gegenüber sich drauf einlässt. Aber man könnte zu so einem Perspektivwechsel anregen, indem man sagt, so, das Hobby muss dir nicht gefallen, mir gefällt es aber. Und dann könnte man zum Beispiel erklären, was man gut daran findet oder warum man gemerkt hat, dass das einem gut tut. Und dann einladen. Ich kann dir das genauer erklären, wenn du das möchtest. Du kannst gerne mal zuschauen, wenn du Interesse hast und einfach zu sich und seiner Identität auch stehen.
Theresas Hobbys sind übrigens Töpfern und Pokémon-Karten sammeln, aber nach der Schönheit der Karte, nicht nach dem Wert. Das darf ich hier sagen, schämt sie sich nicht für. Wenn ihr noch nach einem Hobby sucht, noch nie in diesen Flow gekommen seid, wie andere mit ihren vielleicht absurden oder außergewöhnlichen Hobbys, ich habe Theresa nach einem Tipp gefragt.
So eine Suche nach einem Hobby ist gar nicht so eine Suche im Außen, sondern vielmehr eine Suche im Innen, auch zu sich zu stehen. Und hilfreich ist, sich zum Beispiel zu fragen, was hat mir als Kind Freude gemacht, bevor ich bewertet wurde von außen? Oder was reguliert mich emotional? Was beruhigt mich? Wo kann ich abschalten? Suche ich eher Stimulation, weil mein Alltag eher ruhig und entspannt ist, oder suche ich eher Ruhe? Also sich mit den Fragen zu beschäftigen und dann tatsächlich einfach, also ausprobieren, so ein Gefallen kommt auch oft beim Üben, ne? Also einmal etwas anzugucken bedeutet nicht, ich kann da schon ein Urteil bilden, das macht mir Spaß oder das macht mir keinen Spaß. Und ja, Erlaubnis auch zu so einer Zweckfreiheit. Ein Hobby muss nicht produktiv sein. Ein Hobby muss nicht nützlich sein. Es geht einfach ums Erleben.
So ganz safe habe ich mein Hobby auch noch nicht gefunden. Ich habe dann oft die Hobbys von Friends ausprobiert. Bergsteigen, Kajaktouren, Aquarellmalen, überall nicht dran geblieben. Aber das sind ja auch eher so Basic-Hobbys. Jetzt denke ich, ich sollte mich mal auf die Suche nach den unüblicheren Hobbys machen. Wenn ich ab jetzt höre, dass jemand ein Hobby hat, das ich nicht kenne, werde ich noch interessierter nachfragen und ob ich vielleicht mal mitmachen kann. Und wer weiß, vielleicht ist es ja auch das Hobbyhorsing für mich oder was ganz anderes, von dem ich noch nie gehört habe. Wenn ihr Hobby-Inspiration habt, schickt die gerne an factsundfeelings@deutschlandradio.de. Das Team für diese Folge: Bettina Brecke, Stefan Krombach, Anne Bohlmann, Friederike Seeger, Jan Morgenstern und ich, Ivy Naughty. Schön, dass ihr dabei wart und wenn ihr wieder reinhört.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.